Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen in deinem heiligen Namen, in dem Namen des Herrn Jesus Christus versammelt sein dürfen. Herr, und wir wissen aus der Schrift, dass am letzten Tag des Festes der Höhepunkt war und du selber auf den Plan getreten bist. Herr, wir wissen, dass du die Wahrheit bist und in dir ist keine Lüge. Herr, wir sehen aber aus deinem Wort, dass du immer diese zwei Möglichkeiten vorlegst, dass du aufzeigst Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge. Herr, so mögen wir deine Wahrheit erfassen, mögen wir aus der Wahrheit sein, mögen wir Amen sagen zu der Wahrheit, mögen wir den Weg der Wahrheit gehen, denn wir wissen, dass dieser Weg ein Ziel hat. Und dieses Ziel wie deine Herrlichkeit ist deine Gegenwart, ist die Erfüllung, dass wir bei dem Herrn sein dürfen, alle Zeit. Herr, so danken wir dir für diese Gemeinschaft und wir bitten dich, schenke einen offenen Himmel und salbe die Lippen unseres deinem Heiligen Geist in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Seid alle herzlich gegrüßt. Wir sind im Namen Jesu des Herrn hier versammelt. Auch wenn wir mit allen Äußerlichkeiten, die jetzt noch notwendig sind oder mehr oder weniger notwendig sind, da sind, soll uns das in keiner Weise abhalten von dem inneren Blick auf das, was einmal sein wird. Was der Herr uns verheißen hat und es wird sein. Manchmal tut uns das alles ja auch weh, dieses noch in der Ferne sein, obwohl wir schon in Christus verborgen sind beim Vater. Das ist nicht immer leicht zu bewältigen, aber der Herr Jesus Christus vertritt uns und wir dürfen das im Glauben auch ganz fest festhalten. Das wollen wir. Und in diesem Sinn lasst uns nun dieses nicht angenehme Thema angehen, Zweck und Ziel der römisch-katholischen Ökumene. Es tut mir manchmal ja auch weh, so negative Dinge auszusprechen. Ich wollte das eigentlich gerade nicht und nie. Aber ich bin da hineingekommen und es ist ja ganz wichtig, immer wieder sich zu fragen und zu prüfen, in wessen Haltung der Einzelne, der über solche Dinge spricht, das ja auch tut. Und solange nicht die Bitterkeit, Zorn, Wut oder irgendwelche Verletztheit damit schwingt, dann darf man wohl über diese Dinge reden, umso mehr noch, es ist auch eine Pflicht. Als ich damals aus der katholischen Kirche rausgekommen war, da brauchte ich auch eine Art Heilung. Das heißt, man kommt von einer gewaltigen Einheitsstruktur raus, man wird rausgestoßen. Ich denke mir, und ich habe das schon oft gesehen, wie so ein junger Vogel am Boden liegt, weil man ihn oben aus dem Nest geschmissen hat oder weil die anderen ihn rausgedrückt haben. Und da liegt er nun am Boden hilflos und da sind viele Gefahren, die da lauern. Gut, alle Bilder hinken. Auch wenn wir aus dem Nest geworfen werden von einer riesen religiösen Geborgenheit hinausgeworfen werden, so fallen wir nicht irgendwo auf den Goudron, auf den Beton, auf Steine, auf Land, sondern in die Hände des Herrn. Er lässt es ja zu, er hält uns und trägt uns und lässt uns auch seine Größe umso mehr aufleuchten, weil wir dann an nichts mehr gebunden sind, von nichts mehr gehalten sind. Und da wird seine Größe erst recht ja dann offenbar. Und gerade diese Größe, diese Gegenwart des Herrn, diese Begegnung, die verhindert es, dass wir in Zorn, Bitterkeit, Hass, Aggression ausarten, eben gerade nicht. Durch das Hinausgeschmissensein wird uns eigentlich die echte Größe Gottes, seine Liebe, seine Wärme, seine Gegenwart bewusst, auch alle seine Ziele schrittweise geoffenbart. Also da kann man sich ja dann nur freuen und hat dann eher Mitleid mit denen, die noch oben im Nest sind. Verstehen Sie? Ja, gut. Das sind Bilder, die hinken. Ich weiß das. Möchte damit nicht jemandem wehtun. sondern alles ist wachstümlich, und aber der Herr hat Wege mit uns, wir verstehen die manchmal nicht. Wir müssen manchmal erst laufen, langsam da hineinwachsen. Es kamen einmal irgendwelche Asiaten nach Zürich. Irgendwo in Asien, fernen Asien, ganz weit weg von der Weltwirtschaft und Weltpolitik und allem drum und dran. Völlig naiv, irgendwo ganz weit weg. Und denen wollte man eine Freude machen und brachte sie im Flugzeug nach Zürich. Und die stiegen aus dem Flugzeug aus. Was machten sie? Sie ließen sich alle auf dem Boden nieder. Ja, und da sagte der Reiseleiter, nee, jetzt muss ich sofort in den Bus, der Bus wartet schon, wir müssen sofort da rein. Und dann geht's in die Stadt, dann müssen wir sofort jetzt umbeziehen, dann müssen wir das und dann müssen wir. Und die wollten sich nicht erheben und sagten, entschuldigt, unsere Seele ist noch in Asien, die kann nicht so schnell nachkommen. Lasst uns Zeit. Und so saßen sie eine Stunde da und dann sagten sie, jetzt ist unsere Seele hier. Also ich will damit sagen, das ist auch wieder ein Bild, das sinkt. Wenn wir mit Gott gehen, dann lässt er es zu, dass die Menschen mit uns dann schnell verfahren und in einem Eiltempo, das wir überhaupt nicht nachvollziehen können, was jetzt geschehen ist. Und da brauchen wir dann auch Ruhe. Und da wollen wir als Christen untereinander viel Barmherzigkeit und Güte üben und nicht gleich denken, untereinander gleich jetzt auf dem Flugzeug sein und gleich in den Bus steigen und dann gleich ins Hotel gehen, dann gleich ein Kunsthaus besichtigen, verstehen wir? Eins nach dem anderen. Die einen sind schon weiter, die anderen weniger weit. Trotzdem will ja eben der Herr uns weiterbringen. Er will nicht, dass wir auf dem Flugplatz bleiben, sitzen bleiben, denn dann könnten wir von der nächsten Boeing überfahren werden. Gell? Nicht überflogen, überfahren. Ja, also wir haben uns auch alle aufgemacht und auch wir wollen vorwärts kommen. Wir möchten gerne dem Ziel näher kommen. Wir sehen alle das Ziel, aber wir sind noch unterwegs. Und es hat keinen Wert, dass wir alles überstürzen oder wenn wir schlafen bleiben. Wir sind dran. Wir sind dran, Schritt für Schritt, so wie der Herr jeden Einzelnen führt. Aber wir bewegen jetzt einem rasanten Tempo der ökumenischen Verschmelzung. Und da sind viele überfordert. Viele Christen, die in ihren Denominationen, Kirchen und Gemeinden bis anhin sich wohlfühlten. Die werden jetzt gleichsam von ihren Führenden aus dem Busch geholt, der Sicherheit, und hopp, 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 kann, gleich nach Rom, gleich in den Vatikan, und gleich katholisches Kreuz sein, gleich Weihwasser, und gleich dies. Und die Leute sind überfordert, sagen ja, halt mal, was ist los? Verstehen wir? Bilder, die hinken, aber so etwa geht's. Und dann sind wir hier, damit unsere Seelen, ich möchte so sagen, wiederholen, im Wort Gottes zuerst einmal und wissen, wo es lang geht und ob diese für uns wirklich in die richtige Richtung gebracht haben, ob wir ihnen sagen müssen, halt, wir fliegen lieber zurück nach Asien. Verstehen wir? Ja, gut, das sind so Bilder. Der Herr sagt uns in Johannes 17, es ist von Bruder Helmut bereits erwähnt worden, in dem hohen priesterlichen Gebet, höchst interessante Dinge. Es ist wie ein Testament, das der Herr hier auf Erden gleichsam festmacht, als Erbstück, als Hilfe für die, die da unterwegs im Laufe der Zeit durch das Wort, das er den Aposteln kundgetan hat, sei es als irdischer Christus hier auf Erden, den Aposteln, sei es als erhöhter Kyrios, als erhöhter Herr zu Rechten des Vaters, was er den Paulus geoffenbart hat. Egal, es ist für uns gedacht. Und da sagt er in Johannes 17,3, was das ewige Leben ist. Und ich möchte uns fragen, wenn jemand uns die Frage stellt, was ist denn das ewige Leben? Was sagen wir? Und Jesus gibt uns hier eine Antwort. Was gibt uns das ewige Leben? Im Vers 3. Da sagt er, dies aber ist das ewige Leben. Was ist das? Und wenn ich die Leute frage, du, weißt du, was das ewige Leben ist? Man kann es wissen. Und Leute, ach, was ist das ewige Leben? Kann man das so nehmen? Kann man das so haben? Ja, das kannst du. Ja, und das sagt der Herr Jesus Christus ganz klar. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, da Dann gibt es nicht 5 und 6 und 7 oder irgendwas, sondern den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Seht ihr? Und erkennen heißt hier im ursprünglichen Sinn Vertrauen, Glauben. Ich setze mein ganzes Denken, Vertrauen, Glauben, setze ich auf diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der zu uns gesprochen hat und in Jesus Christus zuletzt sich geoffenbart hat. Und dem glaube ich, dem folge ich, dem vertraue ich. Ich misstraue ihm nichts. Und ich weiß, er führt mich zum Ziel. Er führt mich ans Ziel. Wenn ich das glaube, wenn ich ihn erkenne, das heißt, ihm vertraue, ihm glaube, mein ganzes Wesen und Sein auf ihn setze, habe ich ewiges Leben. Und wenn ich dem Sohn, was er getan hat, glaube, vertraue, habe ich ewiges Leben. Ist das nicht ein Geschenk? Und darüber freuen wir uns doch immer wieder neu. Und je verrückter es in der Welt wird, je hektiker, je rasanter das ganze ökumenische Durcheinander, die Basis überall in den Kirchen und Gemeinden überrumpelt und durcheinander bringt, umso fester setzen wir auf den Vater, auf den allein wahren Gott und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Wir setzen absolut darauf. Und wir sehen jetzt in diesem ganzen ökumenischen Betrieb und dieser ökumenischen Hektik, lässt es Gott zu. Er lässt es alles, damit wir zur Besinnung kommen. Um was geht es denn? Um was geht es denn? Geht es darum, dass wir unser Vertrauen, dass wir unser Wesen auf die Statuten einer Kirche, einer Institution setzen oder auf irgendwelche Führenden in den Kirchen und Gemeinden? Oder auf den Vater, auf den allein wahren Gott und den Herrn Jesus Christus. Und jetzt wird überall auf der ganzen Welt gesiebt und geläutert. Und es kommt hervor, auf wen die Leute sich wirklich stützen. Wird er wirklich dem allein wahren Gott vertraut, in, mit und durch seinen Sohn Jesus Christus? Oder wird er mehr auf Menschen ausgerichtet ist und irgendwelche Institutionen, weil die ganze Welt verunsichert ist in allem, die ganze wirtschaftliche Hektik, ganze politische Hektik ist eine riesen Luftblase. Jederzeit kann sie kaputt gehen. Ja? Und das wissen doch die Politiker. Darum eilen sie alle nach Rom. Das wissen doch die kirchlichen Führer. Darum eilen sie alle nach Rom. Weil doch die wissen, ob bewusst oder unbewusst, es geht zu Ende. Die Luftblase geht bald in Fetzen auf und sie wollen noch retten, was zu retten ist in ihrer sehr getarnten Art und sehr selbstsicheren Auftreten und viel bla bla, und aber eilen nach Rom. Und das ist das Beispiel, das Zeichen, wenn man die ganzen Fürsten der Welt sieht, die Politiker, Wirtschaftler, wie sie alle nach Rom eilen, zum Papst und die ganzen Religionsführer, da sieht man ja, sie suchen eine Kraft, jemand, der ihnen Schutz und Hilfe bietet. Und das soll das antichristliche System sein. Und da erfüllt es uns mit tiefster Traurigkeit, wenn fast alle Führer der großen Bewegung bei Kirchen und Kirchen auch nach Rom ziehen. Und sie werden sehr böse und zornig, wenn die Basis das entdeckt und feststellt und reagiert. Ich könnte Ihnen jetzt Dutzende Beispiele nennen, wie leitend reagieren, wenn Mitglieder von bestimmten Kirchen und Gemeinden ihnen Fragen stellen diesbezüglich, das ganz anständig tun, wie die dann gemobbt werden, diese Leute. Natürlich, es gibt Christen, die sehr frech und unhöflich an ihre Verantwortlichen herangehen. Da sind sie selber schuld, wenn sie dann so beiseite geschoben werden. Aber dort, wo es in Aufrichtigkeit geschieht, in Anstand und in christlicher Liebe, da wird es schon prekär. Nun, ich will damit nicht etwa jetzt gegen alle christlichen Führer und Verantwortlichen negativ reden. Ich weiß, es gibt viele, die das sehen. Ich habe mit einem Vorsitzenden einer Bewegung gesprochen, der hat geweint. Und er hat gesagt, wir können nicht anders. Wenn der diplomatische Druck der Prälaten, der katholischen Prälaten, ihr Einfluss überall und diese sanfte Diplomatie der Presse, anständig in Anführungszeichen, also sich so anständig geben, ist so mächtig und präsent in allen Linien des menschlichen Lebens, den können wir uns nicht mehr entziehen, sonst sind wir völlig als Sektierer daneben. Ja, jetzt muss man wählen. Bin ich lieber ein Sektierer, ein Idiot, Staatsfeind heißt es dann vielleicht bald, oder bin ich mit der großen Masse und begebe mich damit in die schrecklichen Gerichte, die in der Schrift verheißen sind. Ja, schweige ich mich aus. Viele, die sagen, ja, nichts mehr über die katholische Kirche. Ja, das ist klar, verlangt die katholische Kirche auch. Sie sind nicht dafür, sind nicht für die katholische Kirche. Aber sie sagen auch nichts mehr Kritisches und schlittert ebenso auch ein. Stimmt. Schweigen ist heute noch die heute Sünde als Reden. Also ich denke so, wenn wir die Schrift betrachten für die Einheit der Christen, dann ist hier ganz klar gesagt, dies ist eine Schrift, die die Richtung angibt für alle Protestanten und Freikirchen. Kauft euch diese Schrift. Ich war erstaunt, dass niemand reagiert hat, in der ganzen protestantischen Welt. Und wir haben geforscht und gesucht, einzelne schon, aber ich meine offiziell, als Freikirchendenominationen, jetzt eben die italienischen Evangelikalen und die alle haben sich die italienische Allianz angeschlossen. Das einzige Land auf der ganzen Weltkugel, wo Evangelikale und die evangelische Allianz zusammen sagen, nein. Aber die werden alle, und die Töpfe werden rollen, die werden ersetzt durch andere. Eindeutig, da gibt es keine Diskussion. Ja, das ist so. Das können wir beobachten schon seit Jahren. Nun, Jesus Christus, ich schätze das so sehr, dass er sagt, in Vers 4, Johannes 17, 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden, auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, was du mir gegeben hast, was ich tun sollte. Da atmen wir auf und sagen, Gott sei es gedankt, hat dir das Werk vollbracht. Alles durchlitten. Stellen wir uns einmal vor, da waren vor allem vier Kategorien, die ihm das Leben höher machten hier auf Erden, im Sohn Gottes. Einmal waren es die, nicht alle, aber es waren viele Verantwortliche aus den Pharisäern, Sadduzäern, Schriftgelehrern, Herodianern, wie sie alle wissen. Sie haben andauernd daraus aufgerichtet, wie können wir ihn zu Fall bringen? Wie können wir das anrichten? Und dann hielten sie wieder, die waren alle im Streit miteinander, aber gegen Jesus, da waren sie alle zusammen. Da waren sie eins. Und sie müssen, und sie was ausgeben, werden hatten, sie haben ausgeben, sie zusammen gegen ihn. Dann haben wir Satan, nicht die drei Versuchungen, die uns überliefert sind, es waren die uns überliefert und wie der Satan biblisch auftreten konnte, das verstanden sie immer wieder. Satan ist ein sehr frommer Geist, ein religiöser Geist, er kennt die Bibel. Also es ist nicht irgendein Ding, zu sehen.